Einen schönen guten Abend miteinander. Es freut mich sehr, dass diesmal im Rahmen unserer Reihe Neue Spielräume so zahlreiches Publikum erschienen ist. Ihr seid aber natürlich nicht nur Publikum, sondern auch Teil dieser Veranstaltung. Denn heute werden wir anders, als wir das meistens machen, keinen Vortrag hören, sondern eine Podiumsdiskussion machen, die natürlich euch, geschätztes Publikum, mit einbeziehen wird nach zwei kleinen Runden hier auf dem Podium. Ich fürchte, der Grund, warum diese Veranstaltung auf so zahlreiches Interesse stößt, ist ein trauriger Grund, nämlich weil wir seit mittlerweile bald 4 Monaten einen sehr blutigen Konflikt zwischen Israel und der Hamas um den Gazastreifen erleben. Und das Ziel dieser Veranstaltung ist es, nicht nur über diesen Konflikt, über diesen Krieg, über diesen bewaffneten Konflikt zu sprechen, sondern auch darüber, wie wir die Diskussion darüber entgiften können und wie wir wieder rational über diesen bewaffneten Konflikt sprechen können. Leider ist mein Eindruck nämlich, und ich fürchte, ich bin nicht allein mit diesem Eindruck, dass die Reaktion auf diesen bewaffneten Konflikt eher der Reaktion auf Fußballspiele gleicht, denn auf einen Krieg, der auch zu toten Zivilistinnen auf beiden Seiten führt. Es gibt sozusagen ein Team Israel und ein Team Palästina, und es ist teilweise sehr schwierig geworden, diese Diskussion rational zu führen. Und dass wir diese Veranstaltung heute machen, ist natürlich auch der Versuch, diese Diskussion in diesem Rahmen zu versachlichen und gemeinsam zu führen. Wir, also die Kuratorinnen dieser Reihe Neue Spielräume, die Alicia Allgäuer und ich, sind nämlich immer der Meinung gewesen, dass es keinen Sinn macht, komplexe und kontroverse Themen auszublenden, sondern dass wir gemeinsam darüber sprechen und diskutieren müssen. Und das ist jetzt auch ein Versuch dazu, das an diesem aktuellen Konflikt zu tun. Und ich freue mich sehr, euch hier 3 sehr interessante Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner vorstellen zu dürfen, wobei ich einige davon vielleicht auch gar nicht vorstellen muss, weil sie sehr bekannt sind und wohl auch einer der Gründe sind, warum ihr so zahlreich erschienen seid. Das ist aus eurer Sicht links neben mir der Hanno Löwy, der Direktor des Jüdischen Museums in Hohenems. Ein sehr gutes jüdisches Museum, das im Moment auch eine sehr interessante Ausstellung hat, die auch gut zu diesem Thema passt. Das ist neben dem Hanno Löwy die Viola Raheb, eine palästinensische Theologin, eine christliche Theologin, die in Bethlehem geboren ist und in Wien lebt, aber sowohl in Österreich als auch international wirkt. Und das ist aus eurer Sicht rechts neben mir der David Bichler, der als Journalist, Fotograf und Aktivist immer wieder in Israel, aber eben auch im Gazastreifen war und uns aus dieser Perspektive seine Sicht auf die Situation jetzt vor dem Krieg auch im Gazastreifen näher bringen wird. Während des Krieges war er nicht dort, es gibt sehr wenige Journalistinnen und Journalisten, die irgendwie Zugang zu dieser Region haben, was sicher auch ein Teil des Problems der Berichterstattung ist. In einer ersten Runde möchte ich euch 3 jetzt eigentlich bitten, eine kurze Reflexion über das zu leisten, was seit dem 7. Oktober, seit dem Angriff der Hamas und ihrer Verbündeten, seit dem Massaker, das dort stattgefunden hat, und der Geiselnahme von über 200 israelischen Geiseln stattgefunden hat, dem Angriff Israels auf den Gazastreifen, der 2 Wochen später mit Bodentruppen begonnen hat und der mittlerweile nach palästinensischen Angaben zu über 26.000 Toten und zur Zerstörung großer Teile der Infrastruktur und der Gebäude im Gazastreifen geführt hat. Wo stehen wir da heute? wie ausweglos ist die Situation, wo gibt es Möglichkeiten einer Konflikttransformation, ich würde jetzt gar nicht von einer Konfliktlösung zu sprechen wagen, und was macht das mit den beiden Gesellschaften sozusagen? Ich darf jetzt zuerst vielleicht den Hanno Löwy bitten, dazu was zu sagen, und danach dann die Viola Rahe.
Ja, beim Nachdenken darüber, womit ich hier anfange, habe ich irgendwie gedacht, ich muss ein paar Tage vor den 7. Oktober zurückgehen, einfach weil ich da eine lebendige Erinnerung an eine Veranstaltung hatte, in der es eigentlich um das Thema ging, um das es auch heute eigentlich geht. Nämlich wie Zusammenleben und nicht Konflikt, wie Zusammenleben in der Region aussehen kann. Und das war eine Veranstaltung über das schwierige, konflikthafte, aber eben doch auch von vielen Menschen erprobte Zusammenleben von palästinensischen Israelis und jüdischen Israelis in Israel. Und den Projekten, die es dort gibt, mit allen Schwierigkeiten, allen inneren Widersprüchen, allen Behinderungen, allen Problemen. Und das war irgendwie 3 Tage vor dem 7. Oktober. Und irgendwie ging man auseinander mit dem Gefühl, dass es zumindest mal Menschen gibt, die das versuchen. Und dann kam der 7. Oktober und es hat ein bisschen gedauert, bis man irgendwie kapiert hat, was eigentlich an diesem Tag passiert ist, weil auch das ein bisschen gedauert hat, bis man irgendwie halbwegs verstehen konnte, welche Dimension dieses Massaker hatte und auch welches Versagen, rein, wenn man so will, pragmatische Versagen israelischer Behörden, Militärs und was weiß ich, das mit möglich gemacht hat. Das gehört auch dazu, auch das Erschrecken darüber, was das eigentlich aussagte über die israelische Gesellschaft. Und dann kam der Schock darüber, dass das eben geschehen ist und damit auch eine Grundbastion von vielen Menschen quasi zerstäubt ist, nämlich dieser Mythos, dass Israel ein sicherer Ort ist, der sichere Hafen. Das ist sozusagen das, worauf sich ganz viele Menschen immer wieder noch darauf einigen konnten, dass das sozusagen eine Ultima Ratio dieses Staates ist, dass man dort zumindest mal vor so etwas sicher ist. Und genau dort ist das schlimmste Massaker seit 1945 passiert. Und es war aber auch in dieser Situation klar, dass das, was folgen wird, furchtbar sein wird, weil diese israelische Gesellschaft in ihrer ganzen Zerrissenheit, die wir in den Monaten davor erlebt haben, auf das reagieren, also nicht in einem moralischen Sinne, aber in einem logischen Sinne reagieren musste. Und da die Politik in Israel, aber auch große Teile der Gesellschaft eigentlich keine Idee davon haben, wie ein Zusammenleben aller Menschen in dieser Region aussehen könnte. Es sind nur noch winzige Gruppen in der Gesellschaft, sind die noch offen, ich sag mal, für solche Visionen eintreten, und viele sind schweigen, und in den großen Demonstrationen in Israel, wo es darum ging, die Demokratie zu verteidigen, ist das Thema der Besatzung immer ziemlich ausgespart gewesen. Das ist aber auch, gerade in der Zeit vor dem 7. Oktober, kam das langsam an die Oberfläche, kam das langsam durch, auch in der israelischen Gesellschaft, dass man sich eigentlich mit diesem Elefanten im Raum, so ein Aufruf, der sich damit beschäftigen muss, wenn man überhaupt Demokratie verteidigen will und aufbauen will. Und das ist von der Hamas, und ich glaube, das war auch die Absicht von Hamas, es ist weggewischt worden erstmal am 7. Oktober. Das war auch wirklich die Logik dieser Gewalt, das alles erst einmal wieder zunichte zu machen und wieder sozusagen dieses komplette Sie oder Wir in den Raum zu stellen. Und es gibt genug Leute in Israel, die bei dieser Art zu denken nur darauf gewartet haben, da sozusagen darauf genau mit demselben Denken zu reagieren. Und jetzt haben wir diesen völlig ausweglosen Konflikt. Wenn ausweglos ist er nicht, weil es gibt so viel internationalen Druck mittlerweile, dass es doch wahrscheinlich jetzt, hoffentlich ist das Holz, zu einem erstmal vorläufigen Waffenstillstand und zu einer Befreiung der Geiseln kommt. Aber da weiß keiner, ob es wirklich stattfindet. Man kann das erstmal nur hoffen. Und dass das auch nicht nur irgendwie in 3 Wochen Ceasefire ist. Aber im Prinzip stehen wir jetzt wieder genau an der Situation, wo eigentlich jedem, der mal diese ganzen ideologischen Deutungen und diese Sie- oder Wir-Deutungen des Konflikts mal beiseite schiebt, eigentlich jedem klar ist, dass man darüber nachdenken muss, wie gleichberechtigtes Zusammenleben in dieser Region. Ich vermeide mal diese geografische, mittlerweile auch sehr ideologisierte Bezeichnung, aber das dann gleichberechtigtes Zusammenleben in, auch mit den Souveränitätsansprüchen, die es auf beiden Seiten gibt, möglich ist. Und es sind ein paar rote Linien jetzt tatsächlich auch international irgendwie doch auch der israelischen Regierung klar gemacht worden. Das hat durchaus eine Wirkung. Also diese ganzen Ethnic Cleansing und Vertreibungsfantasien, die es da gibt, sind schrecklich genug, aber sie haben zum Glück auch keinen großen Realismus im Moment, so wie die internationale Politik auf den Konflikt reagiert. Auch da klopfe ich wieder auf den Tisch und hoffe, dass diese Prognose halbwegs hält, weil so ganz sicher bin ich mir bei nichts mehr im Moment.
Danke. Viola Rai, wie sieht das aus deiner Perspektive aus? Wo stehen wir heute und was macht das auch mit der palästinensischen Gesellschaft?
Ja, danke. Einen schönen guten Abend erstmal. Ich würde sagen, wir stehen vor den Trümmern für beide Gesellschaften. Und mitten in den Trümmern sind jene Menschen, die Hanno gerade angesprochen hat, kurz, die seit Jahrzehnten versuchen, eine Vision herbeizuführen, dass die Würde aller jenseits aller Grenzen gewahrt werden muss. Und die wurden immer torpediert und die sind heute eigentlich selbst auch zu Trümmern geworden. Ich will nicht mit lange her beginnen und sagen, der 7. Oktober begann nicht in einem Vakuum, weil das hat es nicht begonnen. Wir wissen, dass diese Besatzung seit Jahrzehnten anhält. Wir wissen, dass die internationale Gemeinschaft beide, Israelis und Palästinenser, 30 Jahre lang hingehalten hat in einem sinnlosen, sogenannten Friedensprozess, der nur zu mehr Befestigung der Besatzung geführt hat. Und wir wissen, dass schon lange vor dem 7. Oktober, gerade nach dem Einsatz der neuen israelischen Regierung mit den Rechten in der Koalition, mit den Angriffen in der Westbank, mit der Anzündung von Dörfern, alle wussten, auch international, es kommt eine Eskalation und die wird verheerend sein. Alle wussten das. Vor Ort und international. Man wusste nur nicht, wann wird es soweit sein, wo wird es sein und wie wird es sein. Und dann kam der 7. Oktober. Und genau das, was Hanno vorher gesagt hat, ich glaube, für viele war am ersten Tag noch nicht klar die Dimension dessen, was geschah. Und ich glaube, dass das für den palästinensischen Widerstand eine der schwierigen Erben sein wird, die aufzuarbeiten sein wird. Also erstmal bei uns, nicht mal bei den anderen. Und dazu möchte ich zwei Punkte vorher noch also voranschieben. Ein Volk, eine Nation, Menschen, die unter Besatzung, unter tägliche Dehumanisierung leben, haben international nach UN das Recht, sich zu wehren. Widerstand ist ein Recht. Es gibt, und das ist mein zweiter Punkt, es gibt verschiedene Formen des Widerstandes und die hat es immer gegeben. Das ist nicht typisch palästinensisch. Das haben wir in alle Konflikten der Welt gesehen. Die einen treten eher für einen gewaltfreien, kreativen Widerstand. Da würde ich mich dazu zählen, indem ich heute Abend hier sitze. Und es gibt andere, die den bewaffneten Kampf eher als Weg finden. Und die zwei existieren und sie werden sich nicht gegenseitig aufheben. Der dritte Punkt, und das ist wichtig meiner Meinung nach, um den 7. Oktober zu überhaupt für uns als Palästinenser kritisch zu betrachten, ist Gewalt an Zivilisten, die geschah, ist mit gar nicht für gut zu heißen. Und zwar nicht nur, weil die Massaker an jüdischen Israelis und übrigens andere Menschen, Filipino, Thai, auch Palästinenser von 48, es waren ja viele Menschen, die ermordet wurden, Für mich persönlich, als jemand, der 35 Jahre seines Lebens für einen gerechten Frieden in Israel und Palästina sich eingesetzt hat, ist das Maxim, was für mich wichtig ist, um das 7. Oktober zu verstehen oder kritisch zu betrachten, ist vielleicht, was Paulo Freire immer in seinen Arbeiten gesagt hat, die größte Herausforderung im Prozess der Befreiung ist selbst nicht zu einem Unterdrücker zu werden oder gleiche Mittel zu verwenden. Deshalb ist das für mich ethisch die Frage, als Palästinenserin, diese Aufarbeitung, was am 7. passiert. Was danach geschah, der Krieg, der heute gegen Gaza und nicht gegen Hamas geführt wird. Es wird kein Krieg gegen Hamas geführt. Es wird ein Krieg gegen eine gesamte Landfläche, die 40 Kilometer lang ist, 11 Kilometer in der Breite, wo 2,3 Millionen Menschen leben, wovon heute 1,7 Millionen auf der Flucht sind. Wo wir über 26 Tote haben, wovon 70% Kinder und Frauen sind, die mit gar nichts mit dem Ganzen zu tun haben. Und wir haben eine Situation, wo heute bevor ich kam, wir haben beide gesagt, wir haben beide noch gecheckt, was in der Region ist. Ein Interview mit einer jungen Mutter auf der Flucht, die im Moment am Verhungern ist, kein Wasser, kein Essen gibt es, eine katastrophale humanitäre Situation, wo sie sagt, ich wünschte, ich würde eigentlich mit einer Rakete getroffen, dann wäre ich tot. Aber jetzt auf der Flucht zu sein und zu verhungern, ist einfach für mich, macht keinen Sinn in diesem ganzen Krieg. Und wir sind in einer Situation, wo jene, die die Perspektive von entweder oder heute am lautesten sind und am meisten auf sich aufmerksam machen. Und jene, die versuchen zu sagen, es muss möglich sein, in diesem Land, wie auch immer das man nennen mag, ein Leben für Würde für alle zu gewährleisten. Und es muss uns allen klar sein, es wird niemals eine Lösung geben für die einen gegen die anderen. Niemand von den beiden wird den anderen ausrotten können. Das sind Illusionen, Fantasien, was auch immer. Ohne dass die Palästinenser endlich nach 76 Jahren Nakba ihre Rechte bekommen, auf Selbstbestimmung, in Freiheit und Würde zu leben, ohne Besatzung, wird es niemals Ruhe in der Region geben. Und daher, ich glaube, und damit will ich enden, um nicht sehr lange zu sein, ich glaube, die größte Herausforderung und für mich vielleicht die schwierigste Erkenntnis nach über 35 Jahren Engagement auf dem Gebiet zu sehen, die Weltgemeinschaft ist nicht fähig, heute eine politische Haltung und eine politische Rolle in diesem Konflikt zu spielen. Weder in der UNO für eine Waffenpause, noch um überhaupt einen Krieg zu beenden. Was sie schaffen, ist heute die UNRWA einfach noch zu schwächen, indem 12 Länder das Funding cutten. Das heißt, man schaut zu, dass Menschen verhungern. Und ich glaube, die Situation, in der wir sind, hat wenig mit Palästina und Israel zu tun, sondern ist tatsächlich da, wo wir heute politisch weltweit sind. Die internationalen Institutionen werden geschwächt, die UNO, das internationale Recht, das humanitäre Recht, die demokratische Basis, hier wie dort. Und das ist der Link, den wir eigentlich erkennen müssen. Das heißt, jene, die hier sagen, der Boot ist voll, wir brauchen keine mehr, die müssen alle abgeschoben werden, sind genau jene, die auch auf der Seite Israels in diesem Krieg gegen die Menschen in Gaza sind. Und ich glaube, wir sind dazu vielleicht noch in der Lage, dass wir wenigstens die Debatte hier so entgiften können, dass es möglich ist, kritisch über das, was geschah, zu reden, um überhaupt nach Lösungen auch vielleicht oder jene zu unterstützen, die für Lösungen vor Ort arbeiten und sich engagieren. Denn hier wird es nicht gelöst.
Danke vielmals. David, du bist als Fotograf und Journalist im Gazastreifen gewesen vor dem Krieg. Du bist aber auch als linker Aktivist, vor allem im Bereich von Seenotrettung aktiv und hast viel mit Flüchtlingen und Vertriebenen, nicht nur in Israel und Palästina, sondern im gesamten Mittelmeerraum und im Nahen Osten zu tun gehabt. Wie sieht dieser Konflikt aus deiner Sicht jetzt aus und was sagen denn deine Kontakte, deine ja, linken, menschenrechtsorientierten Freunde in der Region dazu im Moment?
Ja, was kann man dazu sagen? Also es ist der ganze Konflikt, ich sage nicht gern Konflikt, das ist tatsächlich einfach ein schwellender Krieg über Jahrzehnte. Der ist immer, und da sind wir natürlich als westliche Gemeinschaft mit Schuld daran, der ist immer nur unter den Tisch gekehrt worden, oder? Es waren immer nur so Zwischenlösungen da und es ist nie tatsächlich das irgendwie forciert worden, dass es eine tatsächliche Lösung gibt. Die palästinensische Sache an sich ist in der ganzen arabischen Welt eine ganz wichtige Sache. Und dadurch wird dieser Riss zwischen der arabischen Welt und der westlichen Welt einfach immer größer. Und es hat einfach nie einen Versuch gegeben, meiner Meinung nach, an den Menschen vor Ort, dass die zwei Parteien untereinander beginnen, sich anzuerkennen. Anzuerkennen, dass beide Seiten ein gewisses Leid erfahren. Das ist natürlich auf der palästinensischen Seite exponentiell größer. Das muss man schon betonen. Und dadurch ist auch einfach nicht miteinander gesprochen worden. In Kriegen und Konflikten ist es halt weitaus wichtiger als bei uns in Streitsituationen, dass man versucht, die andere Seite natürlich mitzuverstehen, weil nur wenn wir ein Verständnis haben für die andere Seite, werden wir auch zum Konsens finden. Und das hat dort einfach niemals stattgefunden. Und das ist vor allem für die Menschen im Gazastreifen, die waren sowieso ein Leben lang immer isoliert. Und das ist wirklich ein Leben der kompletten Perspektivenlosigkeit. Das führt eigentlich dazu, dass du meiner Meinung nach, dass die Menschen dort in einer Situation sind, wo sie eh nichts mehr zum Verlieren haben. Weil selbst die Menschen, die dort einen Reisepass haben und es schaffen, irgendwann einmal auszureisen mit dem Reisepass, du kommst nicht weiter. Du musst ein Visum ansuchen, du musst Kautionen hinterlegen, damit du überhaupt ein Visum bekommst. Das sind $50,000 dort, $100,000 da. Das führt natürlich in die komplette Perspektivenlosigkeit. Und was meine Leute jetzt halt, also was am Nahen Osten halt immer wichtig zu erwähnen ist, damit wir das jetzt einmal auf eine andere Ebene bringen, ich habe es vorher noch kurz angesprochen. Der Nahe Osten, ich war heuer erst im Sommer im Irak und in Syrien unterwegs. Der Nahe Osten ist eine Region, die wird vom Klimawandel natürlich eine Region sein, die am härtesten getroffen wird. Und das wird auch eine der ersten sein. Und da geht es natürlich darum, wie schaffen wir das in den nächsten 25, 30, 40 Jahren vielleicht, eine Koexistenz unten aufzubauen. Und auch den Menschen, es ist vollkommen falsch zu sagen, dass im Gazastreifen alle Menschen radikalisiert sind. Es gibt dort einfach sehr viele friedliebende Menschen. Es hat im Dezember erst eine Umfrage gegeben, während dem Waffenstillstand, während dem humanitären Waffenstillstand, um das so auszudrücken. Da ist derzeit 38% wollen die Hamas danach noch haben. Und der Rest würde es eigentlich auch nicht mehr haben. Es ist jetzt eben die Frage, wie kommt man von diesen politischen Problempartnern weg zu einem lösungsorientierten Ansatz, dass die Menschen in Koexistenz leben und dass, wenn dann das Leben unten einfach extrem erschwert wird, dass die Menschen nicht auf einer Seite, wie soll man sagen, ja, im Endeffekt radikalisiert oder ohne Glauben an die Demokratie überhaupt nach Europa kommen. Das ist geopolitisch, glaube ich, ein langfristiger Blick, den man geben soll. Ich sage das jetzt aus dem einen Grund, weil eigentlich das, was jetzt schon passiert ist, mit den Kriegsverbrechen auf beiden Seiten, ich möchte das nicht bagatellisieren, aber es steht dahinter natürlich eine langfristige Frage. Und langfristig gesehen, also wir wissen es jetzt schon, also wir haben jetzt schon sehr viele Palästinenserinnen am Wasser in Griechenland. Es wird natürlich zu mehr Flüchtlingsströmen führen, auch noch dazu. Und es gibt da einfach null Ansätze, auch bei uns nicht, wie wir das lösen können und wie wir die westliche Gesellschaft darauf vorbereiten wollen und können, dass wir in Zukunft ein Koexistenz leben. Weil es ist der globale Süden, das betrifft jetzt nicht nur den Nahen Osten, die gehen unter in Armut. Die Menschen werden sich auf den Weg machen, das ist eine Realität. Und wir müssen meiner Meinung nach die Gesellschaft auch hier auf eine Koexistenz vorbereiten.
Danke. Ich möchte jetzt in der zweiten Runde, bevor ich die Diskussion fürs Publikum öffne, auf die Situation hier eingehen. Einerseits auf die österreichische Politik, aber auch auf die öffentlichen Diskurse in Europa und in Österreich. Wobei ich hier jetzt ein paar unterschiedliche Ebenen sehe. Ja, einerseits die Communities, die aus realer oder gedachter Nähe zu einer der beiden Konfliktpartner sich hier solidarisieren. Ja? Also es gibt in Wien regelmäßig sowohl pro-palästinensische als auch pro-israelische Demonstrationen. Und mein Eindruck ist, dass es hier zu einer deutlichen Verhärtung auch innerhalb der Communities gekommen ist in den letzten Monaten. Andererseits gibt es aber auch sozusagen die Mehrheitsgesellschaft, wo sich durchaus ähnliche Fronten auftun und auf der anderen Seite aber auch so ein Vorwurf vor allem an die palästinensische Seite sichtbar wird, der auch manchmal so mein Eindruck dazu dient, die eigene sozusagen historische Last unter Anführungszeichen loszuwerden und jemand anderem umzuhängen und zu sagen, nicht wir sind die Antisemiten, sondern die migrantischen und postmigrantischen muslimischen Communities. Und andererseits gibt es natürlich auch die politische Ebene, wo sich Österreich sehr explizit auf pro-israelischer Seite positioniert hat. Also Österreich war zuletzt einer von 10 Staaten, die in der UN-Generalversammlung gegen diese Waffenstillstandsresolution gestimmt haben. Zusammen mit Tschechien der einzige EU-Mitgliedstaat. Und was auch immer wir diskutieren es in einem Kontext, wo auch in der Mitte der Gesellschaft sowohl Rassismus gegen Muslime als auch Antisemitismus sehr stark präsent sind. Und eines meiner Ziele mit dieser Veranstaltung ist ja auch, diesen Konflikt diskutierbar zu machen, im Bewusstsein, dass es diese Ressentiments gibt, aber gleichzeitig eben zu diskutieren, wie wir das bis zu einem bestimmten Grad auch entkoppeln können von der Funktion des Nahostkonflikts als Projektionsfläche, als die ja oft dient auch. Habt ihr dazu Ideen?
Ja, Fragen vor allem. Also es gibt ja sozusagen in der Öffentlichkeit im Moment ein Bild, dass es vor allem die Linke und der postkoloniale Diskurs ist, der sich einseitig sozusagen, also jetzt hier in den Diskursen in Europa und auch in den USA, um die palästinensische Sache kümmert. Und dass es der Mainstream und die Politik ist, die irgendwie im Israel die Mauer macht, plus bestimmte, ja, oft evangelikal-christlich geprägte Strömungen, die dann auch noch so ein apokalyptisches Szenario haben, in dem irgendwie Israel eine Rolle spielen soll. Die Wirklichkeit ist, glaube ich, komplizierter, und zwar auf allen Seiten. Erstens würde ich jetzt mal sagen, die meisten Linken, die ich kenne, passen in dieses Bild, ehrlich gesagt, nicht so ganz rein. Manche schon, aber die meisten eigentlich nicht. Dieser Mainstream, der Israel die Mauer macht, und da würde ich dir ein bisschen widersprechen, ist ein ziemlich dünnes Eis. Ich habe jetzt gerade vor kurzem einen Leserbrief bekommen, als ich irgendwie mal wieder irgendwie unsere Bundesregierung ein bisschen böse angefahren habe, also vor allem den Kanzler, in meinem Kommentar in der VN, ein bisschen Lokalkolorit. Und da bekomme ich einen eher rechten Leserbrief, der also mir Majestätsbeleidigung vorwirft gegenüber unserer tollen Regierung, also unserem tollen Kanzler, und sagt, ich soll doch mal lieber über die Gräueltaten Israels schreiben. Also das ist nicht, das ist unter diesem dünnen Eis von denen, die da meinen, überall die israelische Fahne aufhängen zu müssen, würde ich mal sagen, die Mehrheit der Leute, die in diesem Land die FPÖ wählen, mindestens mal, oder diesen rechten Kurs der ÖVP unterstützen, machen diese Stand with Israel-Ideologie ziemlich zähneknirschend mit, wenn überhaupt, und darunter brodelt's. Ganz anders. Und da gibt es ganz, ganz andere ideologische Kontinuitäten und Beziehungen und Querfronten und so. Bis hin, dass wirklich, wenn man ins Internet guckt, in die sozialen Medien, so diese ganze Querdenkerei mittlerweile ihre antisemitischen Geschichten wunderbar verbindet mit dem, was im Moment gerade passiert ist. Also ich sag mal, das ist irgendwie komplexer. Und das Entscheidende ist nur, dass es für alle ist Israel und Palästina irgendwie eine Projektionsfläche von ihren eigenen Interessen. Und alle reden über den Konflikt in einer Sprache, die im Prinzip dieses Sie, die oder die mit befeuert. Und das gilt, und dann rede ich jetzt doch mal kurz über die postkoloniale Szene, mit der ich oft auch viel zu tun habe, diese Art und Weise über Israel als Siedlerkolonialismus zu reden, ist Teil des Problems und überhaupt kein Teil der Lösung. Weil das ist sozusagen, das ist eine Kategorie, die einfach nur eines sagt, die sind da nicht zu Hause. Die haben da weniger Recht, zu Hause zu sein, als die anderen. Mehr sagt dieses Wort Siedlerkolonialismus nicht. Die sind von da, von irgendwoher gekommen und haben sich da breit gemacht, auf Kosten der Einheimischen. Und es lassen sich ganz viele solche Beispiele nennen. Die Art und Weise, wie der Mainstream jede Kritik an Israel sofort als Antisemitismus brandet und tabuisiert, ist sozusagen spiegelbildlich das andere Thema. Also da wird sozusagen der Konflikt benutzt, um Leute zu diskreditieren, mundtot zu machen oder zumindest mal irgendwie einzuhegen. Also es passiert auf allen Seiten ein Diskurs, das ist vielleicht wirklich das, was du in dem Titel der Veranstaltung mit Gift genannt hast. Jeder träufelt sein eigenes Gift in Worten, in die Deutungen des Konflikts, die immer darauf hinauslaufen, irgendeiner von den Seiten hat mehr Recht, und zwar jetzt nicht mehr Recht durch das, was er tut, sondern mehr Recht per se, dort souverän zu sein als die anderen. Und dieses Gegeneinander ausspielen, das beherrscht den Diskurs über den Konflikt in Europa, in den USA, in Südamerika, wo auch immer. Und es führt letztlich dazu, dass die Akteure in der Region selber entweder Geiseln dieser Interessen sind oder sich bereitwillig, dieser Energie bedienen, um ihre eigenen Machtinteressen in der Region durchzusetzen. Und das wird vom Iran aus befeuert, das wird aus den USA von den Evangelikalen befeuert, das wird aus der Politik in Österreich oder der EU befeuert. Und das Ganze immer unter diesem Deckel, dass man sozusagen immer hochgehalten hat, wir sind ja für die Zwei-Staaten-Lösung und bis dahin, bis das Wunder geschieht, dass es die zwei Staaten gibt, machen wir mal gar nichts und lassen die sich ja gegenseitig sozusagen aufschaukeln. Und das Paradoxe ist, ich war nie ein großer Freund der Zwei-Staaten-Lösung, weil ich einfach finde, dass man dieses Gebiet nicht so richtig teilen kann. Auf der anderen Seite bin ich es jetzt eigentlich ja, weil ich merke, dass man diesen Konflikt überhaupt erst anfangen kann zu lösen, wenn das Recht auf Souveränität auf beiden Seiten in irgendeiner Weise erst einmal durchgesetzt ist. Und dann wird man irgendwie über eine, also ich meine, jetzt bin ich wirklich Utopist, ne? Dann wird man irgendwann über eine Föderation reden müssen und dann feststellen, dass beide Staaten blöderweise dieselbe Hauptstadt haben. Und dass das nicht so einfach ist mit dem klassischen Modell des Nationalstaats. Aber man muss jetzt endlich darüber nicht nur reden als etwas, was irgendein Wunder der liebe Gott irgendwann mal fallen lässt, sondern das von den beiden Akteuren etwas abverlangt. Nämlich anzuerkennen, dass die anderen auch noch da sein werden. Und zwar mit demselben Recht, dort zu sein wie jeder.
Ja, also ich glaube, wir waren schon mal da und ich glaube, dass, also ich gehe zurück auf 88, als die PLO, als das höchste Gremium für die Palästinenser, eigentlich den Staat Israel anerkannt hat, zum ersten Mal und damit eigentlich erstmal erkannt hat, auch wenn Unrecht uns angetan wurde, aus der eigenen Perspektive, gibt es keine andere Lösung, außer dass wir beide miteinander zurechtkommen. Was danach passierte und deshalb, was die internationale Gemeinschaft mit dem Oslo-Prozess gemacht hat, indem sie alle wichtigsten Themen, also Grenzen, Flüchtlinge, Jerusalem, Wasser und Siedlungen ausgeklammert hat und die Menschen 30 Jahre einfach also in die Wüste geschickt haben, führte letztendlich zu der Situation, in der wir heute sind. Das heißt, ich glaube nicht, dass das auch, und es gibt viele, also es gibt sehr viele Konzepte, wie man das Land teilen kann. Also da gibt es sehr viele von beiden Seiten. Also es fehlt nicht an Visionen, es fehlt daran, dass diese Visionen vielleicht in die politischen Mainstream kommen und nicht eben am Rande bleiben. Ich möchte aber zu deinem Punkt, Thomas, zurückkehren mit dem Entgiftung der Debatte. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich überhaupt heute hier sitze, ist der erste, mein erster praktisch öffentlicher Vortrag seit langem. Weil es ist sehr viel geschehen und das nicht erst seit dem 7. Oktober. Das müssen wir uns im Klaren sein. Auch was die Debatte und die Vergiftung der Debatte ging. Wenn wir genau schauen, in den letzten Jahren wurde sukzessiv immer wieder, und zwar im deutschsprachigen Raum spezifisch, ja, und da Deutschland und Österreich sehr stark voran, immer wieder versucht, die Räume zu kappen für jene Stimmen, die versucht haben, eine andere Vision, was diese ganze Region betrifft, zu bringen. Es wurde ihnen Räume verweigert von Kirchen, von Universitäten, von öffentlichen Stellen. Die Liste ist lang. Sie wurden sofort diffamiert, abgestempelt als Anti-Etwas. Und das ist das Mund-Totschweigen. Und die Leute es war eine vergiftete Situation und ist eine vergiftete Situation, die nicht nur Palästinenser, und deshalb denke ich, da ist genau, also es ist auch da nicht entweder oder. Wenn man heute sieht, wie viele jüdische Stimmen, die gegen den Krieg sind und die sich dazu äußern, auch von Nichtjuden als Antisemiten oder Netzbeschmutzer genannt werden, dann erkennt man, wohin man gekommen ist. Was Mascha Gessen als, wir sind mal wieder so weit, dass die Deutschen sagen, wer ein guter Jude ist. Das ist ein Teil der Debatte da draußen. Wir sind in einer Situation, wo im deutschsprachigen Raum sehr viel kriminalisiert wird, was mit einem in einem demokratischen Land mit dem Recht auf Protest verbunden ist. Ob es das Hissen von Fahnen, auch wenn ich gegen Fahnen bin, egal welche das ist, die Kufiyas darf man in Paschu, also in manchen Bundesländern in Deutschland nicht anziehen, bestimmte Slogans darf man nicht verwenden, Jeder erhält sich als der Experte für Kunst sogar. Es ist eine vergiftete Situation da draußen. Und das, was passiert, ist der Raum für Diskurs geschlossen wird. Und das ist das höchste Preis, den wir gerade bezahlen. Und zwar nicht Israel-Palästina, sondern diese demokratischen Länder. Und ich glaube, was im Moment passiert, ist sehr viele Menschen, die in Europa leben, in zweiter Generation oder erster Generation, die aus woanders gekommen sind, im Moment völlig entfremdet sind. Ich habe mit einer jungen Syrerin gesprochen, ohne jetzt das Land zu nennen, wo sie lebt, im deutschsprachigen Raum, die noch im Prozess ist für die Anerkennung ihr Asylstatus. Und sie hat gesagt, weil sie eben ein paar Mal etwas gepostet hat zu Palästina. Und sie hat gesagt, weißt du, Viola, ich bin unter Diktatur geboren. Und unter Diktatur wusste ich, wo die roten Linien sind, wo die Zensur ist, was ich sagen darf und was ich nicht sagen darf. Und ich konnte meinen Weg manövrieren. Jetzt lebe ich in einer scheinbar Demokratie. Die Grenzen sind nicht definiert. Sie werden erst erkannt, wenn man zensiert wird oder diffamiert wird. Ich will gar nicht hier sein. Und das geht vielen so. In den letzten Wochen war ich an vielen Bildungsinstitutionen und in einigen Einrichtungen. Ich bin eher wieder zu der Workshops-Arbeit gegangen, wieder Grassroots, weil ich glaube, das ist der einzige Weg, um vielleicht die Situation zu entgiften. Und es haben mir so viele junge Menschen, Frauen wie Männer, mit Migrationshintergrund, mit eher aus dem arabisch-islamischen Kontext gesagt. Wissen Sie, was es heißt, jeden Morgen in meine Bildungsinstitution, ohne jetzt zu nennen, welcher das ist, kommen zu müssen mit dem Gedanken, ich muss, bevor ich den Raum betrete, ein Banner auf meinem T-Shirt haben, der heißt, ich bin nicht mit Hamas, ich bin nicht für Gewalt, ich bin nicht Antisemit. Sie tauchen unter und sie sind völlig verunsichert. Ich habe genauso mit jüdischen jungen Leuten gesprochen. Einer von ihnen hat hat das Militärdienst geweigert. Ist aus Israel hier. Und er hat gesagt, ich kann nicht mal irgendetwas sagen, weil meine Kollegen im deutschsprachigen Raum, die keine Juden sind und keine Israelis, heißen die Werke der Militär gut, wo ich das verweigert habe, weil das mit meinem Gewissen nicht vereinbar ist. Und ich rede weder Hebräisch noch sage ich, woher ich komme. Die Debatte ist vergiftet und der Preis werden nicht Israelis und Palästinenser zahlen. Der Preis wird diese Gesellschaft zahlen. Wir spielen die einen gegen die anderen aus und wir erheben die Deutungshoheit, wer der Gerechte ist und wer der eben sozial Geächtete ist. Und das muss enden, damit es möglich ist, dass wir nicht nur noch mehr Öl ins Feuer gießen.
Danke. Ich will jetzt daran anschließend den Hanno noch was fragen, weil ihr macht ja auch solche Workshops zum Thema Antisemitismus in den Schulen. Und bei dem, was die Viola jetzt gesagt hat, musste ich daran denken, dass vieles von dem, was sie jetzt erwähnt hat in Bezug auf den Antisemitismus-Vorwurf gegenüber Kritikern Israels, sage ich jetzt einmal, auf dem Vorwurf des israelbezogenen Antisemitismus basiert, der ja schon real existiert. Also es gibt natürlich Antisemiten, die ihren Antisemitismus in einem Hass gegen den jüdischen Staat ausleben, der aber gleichzeitig immer wieder dazu führt, dass tatsächlich sogar jüdische Gruppierungen teilweise diesen Vorwurf bekommen und Ich fand es zum Beispiel ganz schwierig bei der Debatte um BDS, also um Boykott und so weiter. Also ich halte das für eine, jetzt trete ich ein bisschen aus meiner Rolle als Moderator raus, ich halte das zwar für eine verfehlte und dumme Strategie und teilweise gibt es durchaus auch antisemitische Gruppen darin, aber die Frage, ob das an sich schon antisemitisch ist und jeder, der das unterstützt, nicht mehr öffentlich auftreten darf, ist natürlich eine, die genau im Mittelpunkt dieser Debatte steht. Du, Hanno, hast dich da mal gelegentlich kritisch geäußert zu dieser Antisemitismus-Definition. Wie siehst du das, was die Viola jetzt gesagt hat, mit dieser Schließung des Diskurses? Und wo sind sozusagen wo sind tatsächlich Grenzen zu ziehen und wo sind sie vielleicht zu eng gezogen worden?
Also vielleicht nur eine kleine Korrektur ganz am Anfang. Wir machen im Moment nicht Workshops zu Antisemitismus, sondern wir machen Workshops zu Israel und Palästina. Da spielt der Antisemitismus von Hamas, der ein Teil des Problems ist, eine Rolle, weil das auch etwas ist, was man erstmal verstehen muss, dass das eben nicht eine Befreiungsbewegung ist, sondern eben tatsächlich eine auch in der Wolle antisemitisch gefärbte, wie auch immer man sie nennen will. Das spielt da eine Rolle, aber das ist eigentlich nicht das Hauptthema. Und das Hauptthema dieser Workshops ist, dass man tatsächlich erstmal einen Raum aufmacht, tatsächlich die verschiedenen Perspektiven auf diesen Konflikt erstmal als legitime Perspektiven, was nicht heißt, dass jede Ideologie legitim ist, aber dass die Perspektive, der unterschiedliche Blick legitim ist und die Betroffenheit und Verbindung dazu legitim ist, dass das erstmal aufgemacht wird und dann kann man es bearbeiten und kann sehen, wo ist Perspektive und wo ist Ideologie und versuchen, das ein bisschen auseinander zu sortieren und wo spielen Interessen rein und was ist eigentlich der reale Inhalt dieses Konflikts. Also das ist das eine. Das andere ist, das Interessante ist, ich meine, ich nehme immer noch an so deutschen Debatten teil und ich bin immer sehr froh, dass ich das von Hohenems aus tun kann, weil es hier alles irgendwie ein bisschen entspannter ist und auch in Dornbirn ist es entspannter. Und ich bin froh, dass ich nicht in Berlin bin und nicht in Frankfurt bin und nicht in München bin. Das gebe ich einfach mal zu, weil dort diese Konflikte sehr viel härter ausgetragen werden, aber sie werden von beiden Seiten härter ausgetragen. Und man muss natürlich dazu sagen, ich meine, wir haben dann damals mal sozusagen eine Erklärung verabschiedet und in die Öffentlichkeit gebracht, in der wir unter anderem gesagt haben, dass BDS nicht per se und vor allem nicht jeder, der irgendwann mal eine BDS-Erklärung unterschrieben hat, per se ein Antisemit ist. Aber was wir auch deutlich gesagt haben, ist, dass nicht alles, was falsch ist, gleich antisemitisch ist. Dass es auch noch ganz andere Gründe gibt, warum etwas falsch sein kann. Und zwar nicht nur falsch, sondern auch gefährlich. Und das haben wir auch sehr deutlich gesagt. Ich finde BDS gefährlich, weil BDS ist auch Teil des Giftes. BDS ist eine Bewegung, die eben nicht nur wirtschaftliche Zusammenarbeit torpediert an Stellen, wo man darüber reden könnte, wenn es um besetzte Gebiete geht oder Waffendeals oder sonst was, sondern BDS hat seine größten Erfolge in Anführungsstrichen, was heißt, also mit Erfolg meine ich, Öffentlichkeit herzustellen, an den Stellen, wo es um Cultural Boycott geht und wo die Grenze zwischen man boykottiert einen Staat und man boykottiert Menschen notwendigerweise einfach verschwimmt und man sozusagen in eine Polarisierung hineingerät, die ich hochgradig gefährlich finde. Ich finde sie nicht antisemitisch per se. Bei manchen Akteuren ist es das, aber bei den meisten eigentlich nicht. Was es aber ist, ist eine ethnonationalistische Parole. Wenn ich sage, ich will sozusagen alle arabische Erde befreien oder alle arabisches Land befreien, ohne zu sagen, welchen Teil von was ich eigentlich rede, dann produziere ich sehr bewusst das Missverständnis oder vielleicht eben das Verständnis, dass es eigentlich um das ganze Gebiet geht. Und damit bin ich Teil dieser Polarisierung und dieser Delegitimierung und Infragestellung von sozusagen ja, legitimen Ansprüchen der anderen Seite. Deswegen finde ich, ist BDS ein Teil des Problems. Dass das eine Ausdrucksform ist, auf die man kommen kann und dass nicht jeder, der das unterstützt, deswegen ein gefährlicher Ideologe ist, ist ein anderes Thema. Und vor allem diese sozusagen Hitze in der Auseinandersetzung in Deutschland hat ja tatsächlich in den letzten Jahren dazu geführt, dass es irgendwelche Denunzianten gibt, die also die E-Mail-Chats durchgucken und schauen, ob jemand irgendwann mal vor 2 Monaten oder vor 10 Jahren irgendwas unterschrieben hat, was irgendwas mit BD. Und da ist sozusagen natürlich, das ist eskaliert. Aber ich muss gestehen, das ist auch Teil des Kalküls von BDS, weil BDS will keine Zusammenarbeit. Und das kann man gerade an einem Beispiel ganz aktuell, wird das in Israel diskutiert, war gerade in Haaretz ein großer Bericht, mehrere darüber. Jetzt ist BDS frontal gegen Standing Together vorgegangen. Also die Bewegung, die versucht, jüdische Israelis, palästinensische Israelis gemeinsam aktiv zu machen in dieser Scheißsituation jetzt. Und was macht BDS? Die gehen frontal darauf los, auch das Normalisierung und Whitewashing und sozusagen, das schwächt die palästinensische Befreiung. Nein. Und ich meine, deswegen finde ich BDS Teil des Giftes, deswegen wehre ich mich dagegen, aber ich finde, dass man auch sich gegen Dinge mit den richtigen Argumenten wehren muss und nicht damit es zu benutzen, um etwas völlig anderes damit zu tun. Nämlich einfach einen Diskurs zu behindern und Leute mundtot zu machen, die es nicht verdienen. Ja, wobei ich tatsächlich viele Leute in diesen Konflikten in letzter Zeit, die sozusagen auch jüdische Kollegen, die BDS irgendwie verteidigen, sehr, sehr problematisch fand in ihren Äußerungen. Übrigens auch in manchen Äußerungen Mascha Gessen. Also ich würde ihr nie deswegen keinen Preis geben, weil sie hat tolle Sachen gemacht. Aber ihre Äußerungen in letzter Zeit, da würde ich gerne auf dem Podium sitzen und mich mal richtig fetzen mit ihr. Weil ich fand manches wirklich blöd, was sie gesagt hat. Das ist ja kein Grund, jemanden öffentlich zu verbannen aus dem Diskurs.
Genau. Und das ist genau, glaube ich, der Punkt. Also der Punkt ist nicht, dass, und das gilt auch für hier, das dachte ich, hat einen Vorteil, in einem demokratischen Land zu leben, dass wir über Sachen diskutieren können, unterschiedliche Positionen haben können, genauso wie die anderen, ohne dass wir uns gegenseitig jetzt die Köpfe zerhauen. Darum geht das. Überhaupt den Raum zu öffnen, dass man darüber redet und zu erkennen, dass es keine monolithischen Gruppen sind, nirgendwo. Ja? Und deshalb die Abstempelung von was auch immer, ja, als ein monolithisches Gebilde, nimmt eigentlich die Verantwortung eines jeden in wo auch immer. Ja? Und deshalb... das trifft sozusagen allen. Ich möchte zu dieser Debatte nur vielleicht kurz 3 Punkte. Erstens, und ich glaube, das ist wichtig, die Frage, wie man mit BDS und ob das als antisemitisch einzustufen ist oder nicht, das hat auch überhaupt mit der Definition von Antisemitismus was zu tun. Und 2 Dokumente, die das anders gehandhabt haben. Ja, also die Jerusalemer Erklärung macht zum Beispiel eine völlig andere Positionierung, ähnlich wie das, was Hanno jetzt gesagt hat. Das heißt, es gibt verschiedene, während in Deutschland genau die entgegengesetzte eingenommen wurde. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt zu Boykott, Divestment, Sanctions Bewegung. Ich glaube, die Frage, die viel entscheidender meiner Meinung nach ist, und die ich als jemand, der unter Besatzung geboren und aufgewachsen ist, an jene stellen will, die jede Form von einem Widerstand abwehren, gibt uns eine Alternative. Also BDS ist nicht möglich. Bewaffneter Widerstand ist nicht möglich. Auf die Straßen gehen ist nicht möglich. Was machen wir? Und das ist genau der Punkt. Die Frage ist, wie können wir Räume öffnen, in dem Menschen einen Widerstand gegen Unrecht leisten können? Diese Frage müssen wir uns stellen. Wir können nicht sagen, die Menschen dürfen sich nicht wehren. Das ist nicht das Recht. Das ist das Erste. Und das Zweite, es gibt keinen Widerstand der Welt, keinen, der sauber geblieben ist. Nirgendwo. Das heißt aber nicht, dass man den Widerstand per se abschafft, sondern dass den Raum geöffnet wird, darüber nachzudenken, was heißt Widerstand zu leisten in einem Kontext von Besatzung, wo das Militär rund um die Uhr 24 Stunden das Leben im Bangen hält. Welche Möglichkeiten, und keiner von diesen Menschen ist ein Superhero. Abgesehen davon, dass wir Frieden brauchen, wir keine Superhero. Das sind immer die Gebrochenen, die letztendlich dorthin gehen. Aber das sind Fragen, die wir uns stellen müssen.
Danke, ja? Danke für diese Fragen. Der David wollte, glaube ich, dazu genau noch was sagen.
Ja, also ich habe es von den Besten lernen dürfen, jeppe je, was Widerstand ist. Und ich finde, der Widerstand, der geleistet wird in der Westbank oder in Palästina, der muss auch von uns unterstützt werden, auf alle Fälle. Das ist für mich absolut legitim, dass man mit einem Stein oder auch, ich bin jetzt kein Waffen, aber unter so einer Besatzung, dass man sogar bewaffneten Widerstand leistet gegen die Besatzungsmacht. Also das sind Lehren, das ist extrem schier. Ich mache immer wieder einen Strich dabei, wenn Zivilistinnen mit voller Absicht ermordet werden. Dann ist es kein Widerstand mehr, dann ist es als Terror zu bezeichnen. Und das betrifft auch die ganze Sache mit Israel, wenn Israel sagt, es geht hier um Selbstverteidigung. Selbstverteidigung hört dann auf, wenn Zivilistinnen ermordet werden und vor allem in diesen Haufen. Und ich glaube, es würde dem Diskurs schon sehr gut tun, wenn beide Seiten das klar sagen könnten und auch vor allem unsere Politik. Also unsere Politik ruft ja immer nur dazu auf, das Völkerrecht bei Israel einzumahnen. Wird aber schon seit Jahrzehnten gebrochen tatsächlich, also mit Besatzung und Militärblockade. Zu der ganzen Sache mit BDS, die haben da tatsächlich, also mit den antisemitischen Ausfällen, haben die natürlich einen Bärendienst geleistet, das muss man schon sagen. Weil momentan ist nicht davon auszugehen, also ich gehe nicht davon aus, dass Israel da jetzt zur Vernunft kommen wird. Und es Sanktionen sind natürlich diplomatische Druckmittel. Da steht zwischen nichts tun oder in den Kampf selber einschreiten. Da stehen die Sanktionen, da steht der Boykott und da steht das Deinvestment einfach da. Ich möchte das jetzt nicht vor allem von der Intention nicht so vergleichen, aber das ist tatsächlich auch das, was wir beim Putin gemacht haben, ganz einfach. Das ist einfach ein diplomatisches Druckmittel, um eine Regierung zum Umdenken zu zwingen, ohne in einen Kampf einzusteigen. Das muss man abkapseln von BDS und von der Problematik von BDS. Und man muss das auch klar sehen, dass Israel da derzeit extrem viele Kriegsverbrechen begeht. Und die werden nicht aufhören durch Zurufe aus dem Westen. Dann wird jemand einschreiten müssen. Bei der Hamas, bei der Terrorgruppe, und das ist ganz klar geworden, am 7. Oktober hoffentlich für alle, das ist keine Widerstandsgruppe. Ein Widerstand filmt nicht, wenn du Menschen umbringst. Das ist dazu gedacht, um Terror zu verbreiten. Da geht es natürlich sehr viel um Sicherheitsgefühl bei den israelischen Menschen. Und das ist im Endeffekt, sind beide Sachen zu verurteilen und das ist beides klar zu benennen. Und da darf man einfach auch nicht locker lassen, da muss man kritisch bleiben.
Danke, du hast jetzt einerseits JPG, JPG und andererseits das Völkerrecht erwähnt. Jetzt habe ich eine ganz kurze Rückfrage, bevor wir es öffnen fürs Podium an euch beide. Nämlich, eins der Probleme ist natürlich, dass das Völkerrecht, dass auch eben das humanitäre Völkerrecht, das Kriegs-, also sozusagen das Recht im Krieg inkludiert, primär für Staatenkonflikte erdacht worden ist, aber es immer mehr nicht staatliche bewaffnete Akteure gibt. Und da gibt es Bemühungen, wie zum Beispiel die NGO Geneva Call, die sich bemüht, nicht staatliche bewaffnete Akteure auf die Einhaltung des humanitären Völkerrechts hin zu verpflichten, und zum Beispiel JPG und JPG haben das unterschrieben, die Hamas hat es nicht unterschrieben. Wir haben natürlich ein massives Problem jetzt von beiden Seiten in diesem Konflikt, dass eben auch die Regeln des Krieges, wenn man so will, das humanitäre Völkerrecht, sagen wir mal, vorsichtig, nur sehr bedingt eingehalten werden. Habt ihr Ideen, wie man zumindest beide Akteure auch in einem bewaffneten Konflikt auf dieses humanitäre Völkerrecht festnageln, dieses in Erinnerung rufen kann? Ein erster Schritt war vielleicht, was Israel betrifft, die Klage Südafrikas beim Internationalen Gerichtshof, die ja nicht abgelehnt worden ist, was eigentlich ein ziemlicher Sieg sozusagen für die Klage ist. Aber von Seiten der Hamas gibt es nichts Ähnliches. Also etwas, was ähnlich darauf drängt, dass sich die Hamas an das humanitäre Völkerrecht zu halten hat, sehe ich weniger. Also bis jetzt eigentlich gar nicht.
Ich möchte nur, also ich glaube, die Verantwortlichen bei der Hamas, die kannst du schon fürs Tribunal in Den Haag bringen. Also international, also Strafgerichtshof.
Nichts derartiges geschehen, ja.
Das ist nicht geschehen, aber es geht halt. Also
was man könnte, ja, aber.
Das muss auch passieren.
Eine Idee von dir, gut. Habt ihr Ideen auch noch?
Also, der Internationale Gerichtshof hat immerhin originellerweise Hamas aufgefordert, die Geiseln freizulassen. Jetzt kann man irgendwie sagen, das war jetzt mal das Mindeste. Aber es hat jetzt auch nicht so viel Wirkung gezeigt. Vielleicht zeigt da der amerikanische Druck und die Versuche dieser ganzen Geheimdiplomatie mit Ägypten und Katar und ich weiß nicht, was für Kanälen da im Moment ausprobiert werden. Vielleicht zeigt das mehr Wirkung. Das Problem ist tatsächlich, und das ist etwas, was wir auch nicht weg sozusagen aus dem Bild herausbekommen können. Hamas tut alles, um die Zahl der Opfer in diesem Konflikt zu erhöhen und nicht um sie zu senken. Sie benutzt die Menschen im Gazastreifen als Munition und nicht als Menschen, für die eine Regierung, und sei es auch nur diese Form von Verwaltung, die die Hamas aufgebaut hat, wirklich zu schützen. Das tut sie nicht, sondern sie tut das Gegenteil. Wie irgendeine Armee der Welt in einer solchen Situation militärisch Hamas besiegen soll, ist mir völlig schleierhaft, ich habe keine Idee. Das Problem, was fehlt, ist, dass diese Regierung, die diesen Krieg jetzt führt, keine Idee dafür hat, wie ein Frieden aussehen könnte. Und wenn man keine Idee hat, wie man einen Frieden mit den Menschen, jetzt nicht mit Hamas, sondern mit den Menschen, die im Gazastreifen leben, wie ein solcher Frieden aussehen könnte, wenn man überhaupt keine Idee davon hat, dann bleibt natürlich sozusagen dieser Krieg in dieser Ausweglosigkeit stecken, in der er steckt. Weil du kämpfst gegen einen Gegner, den du militärisch nicht besiegen kannst. Du hast aber für das, was du bräuchtest, um ihn politisch zu besiegen, kein Instrument. Das ist das Problem. Und dafür müssen die Menschen in Israel auf die Straßen gehen und sie müssen hier auf die Straße gehen. Dafür, dass man endlich über eine Lösung des Konfliktes redet und nicht darüber, wer Recht hat. Und nicht mit diesen Großbegriffen Kolonialismus, Genozid, Apartheid und sonst was um sich wirft, die alle nur Eskalationsbegriffe sind. Die alle nur immer nur sagen, die einen haben Recht, die anderen haben Unrecht. Und wenn man aus der Spirale nicht rauskommt, ja, dann wird, ich weiß nicht, jetzt wird man eine Feuerpause haben und dann werden hoffentlich Geiseln freigelassen und dann geht das in ein paar Monaten oder ein paar Wochen wieder los. Das ist doch keine Perspektive.
Okay. Viola, hast du eine Idee, wie man das mit dem Völkerrecht vielleicht noch, oder hat das überhaupt einen Sinn in dem Konflikt,
auf das also Völkerrecht? Ich habe viele Ideen, aber nicht in dieser Richtung. Aber ich möchte eigentlich auch völlig was anderes hin. Ich denke, die Schwierigkeit, in der wir heute stecken, ist, dass wir immer mehr in der Diskurs Hamas als ein Monstrum darstellen. Und das ist eine fatale Perspektive. Und das hat mit Hamas meiner Meinung nach für mich nichts zu tun, sondern Mir hat jemand, der lange in Friedensverhandlungen in einem Land eine wichtige Rolle gespielt hat, eine Lehre aus den Verhandlungen ist, du weißt nie, ob dein Freund morgen noch dein Freund ist oder dein Feind. Und wenn Sie sich an Taliban erinnern, wo Afghanistan niedergewälzt wurde, weil sie eben eine Terrororganisation und so weiter. Und letztendlich saßen die Amerikaner mit wem, um den Frieden zu verhandeln? Mit Taliban. Und wir sehen heute, dass eigentlich die Gespräche, ohne das als Vergleich, ich sage nur, wir müssen einfach weg aus dem Ganzen, weil also Hamas wird nicht aus der Welt wegzudenken sein. Und erst recht nicht durch irgendeinen Entscheid von irgendjemand irgendwo. Ja? Es ist wichtig, die Leute wieder abzuholen, die vielleicht in diesen Ideologien mitgegangen sind. Aber das ist eine Bildungsarbeit. Und das ist ein langer Weg. Und das Problem ist, niemand möchte Zeit investieren. Man glaubt, das ist jetzt auf nachher. Ja? Und gleichzeitig ist das für mich ganz wichtig, sich im Klaren zu sein, wenn wir über diese gesamte Debatte heute reden, dass auch wenn wir heute von Israel reden, wir reden von Israel als ein monolithisches, genauso wie bei Hamas. Wir haben heute Regierungsmitglieder in der Regierung, ja, also am Sonntag zwei Minister, ja, die für die Wiederbesiedlung Gazas stehen. Für die Ausrottung, ja? Also egal, ob es jetzt mit einer Nuklearbombe oder mit was anderem. Also es gibt keinen Weg, es gibt die und die auf allen Seiten. Es gibt niemanden mit weißer Weste, weder hier noch dort. Wir sind normale Menschen, hier wie dort. Und es gibt die überall. Und der Frage ist deshalb vielmehr, wie können wir jene stärken, die eigentlich für die Würde aller stehen. Und nur indem sie stärkt, wird es vielleicht eine Option haben. Und ein letzter Gedanke. Ich weiß nicht, in welchem Land, und das hat wieder nicht mit Hamas zu tun, tatsächlich Regierungen immer nur an das Wohl der Bevölkerung denken und sie nicht als Hostage nehmen. Das ist auch nicht nur Hamas. Das ist die Welt, in der wir leben. Wenn Kriege geführt werden, denkt niemand über die Menschen nach. Und ich glaube, wir wären deshalb, also ich finde, die Schieflage ist, dass man glaubt in Europa und im deutschsprachigen Raum, dass man sozusagen zur Hilfe eilt, um das zu lösen. Wir wären vielleicht ein bisschen in einer besseren, kleinen besseren Lage, würden die europäischen Länder bitte ihre Waffen nicht in die Region exportieren, was wieder rechtswidrig wäre nach internationalem Recht. Vielleicht hätten wir dann eine Chance, dass die Waffen schweigen und wir die Chance haben, miteinander zu reden. Die Situation vor Ort ist nicht deshalb da, weil Israelis und Palästinenser nicht miteinander können. Die Situation ist vor Ort, weil auch die Gründe dieser Konflikt schon sehr lange von außen, vom Westen und vom Osten, als Stellvertreter für was auch immer gehalten werden, diffamiert werden wir, während die Gelder und die Waffen schicken, dann als die mit den weißen Westen rausgehen. Vielleicht sollten wir darüber nachdenken.
Gut. Der David wollte jetzt noch was ergänzen dazu und dann gehen wir ins Publikum.
Also, weil der Hanno das halt ein paar Mal erwähnt hat, die Begriffe von Apartheid und Genozid oder Völkermord oder auch den Postkolonialismus, es müssen halt Begriffe geschaffen werden, damit man damit umgehen kann, was tatsächlich passiert. Und Es wird heuer, glaube ich, noch eine Rechtsmeinung kommen, gerade zum Besatzungsregime im Westjordanland. Wird es noch eine Rechtsmeinung geben vom Weltgerichtshof, sofern ich das richtig erlesen habe. Und dann wird es der Debatte natürlich helfen, aber es muss Begriffe dafür geben. Und das, was jetzt die Siedlungspolitik im Westjordanland betrifft, wie willst du das sonst nennen? Verstehst du? Also, es ist Kolonialismus. Es hat einen Grund, verstehst du, was ich meine? Es hat einen politischen Grund, warum die Menschen genau dorthin ziehen. Und viele der Siedlungen sind auch auf militärischen, strategischen Stützpunkten gebaut worden. So mit Übersicht und solchen Sachen. Und ich finde jetzt, wenn alle schreien, okay, Genozid und Völkermord, das sind ganz, ganz andere Stufen, die da überhaupt bewiesen werden müssen. Aber es ist momentan, ist es einfach für plausibel erklärt worden und eigentlich sind alle daran gebunden worden, um einen möglichen Völkermord zu verhindern. Ich finde das falsch, dass jetzt alle schreien, das ist ein voranschreitender Genozid und was auch immer. Das wird der Gericht feststellen, weil es geht ja sehr viel um Planung und um die Durchführung. Aber es braucht für gewisse Dinge, und die braucht es einfach, das ist auf palästinensischer Seite, dass man den Terror genau bezeichnen kann, der basiert von Gruppen wie zum Beispiel der Hamas, ohne, ich will jetzt nicht unbedingt, dass das große Monster und so hinstellen, aber es braucht auch Begriffe, dass man die Fehler von Israel bezeichnen kann, damit man darüber diskutieren kann, was da schiefgelaufen ist, dass man überhaupt in so eine Situation kommt, dass jemand davon spricht, dass Israel ein Apartheidsregime aufgebaut hat oder dass ein Völkermord für plausibel erklärt worden ist. Das muss uns ja Gedanken machen, wie Israel als ein wunderschöner demokratischer Staat überhaupt dorthin gekommen ist. Verstehst du, was ich meine?
Ja, aber du hast diese Fantasien von, also Völkermord und Genozid ist immer so eine Totschlagwaffe als Begriff. Worum es geht, ist Ethnic Cleansing. Das kennen wir aus verschiedensten Konflikten der Welt und es ist überall erstens verboten, kriminell und scheiße. So, es gibt Leute auf beiden Seiten dieses Konflikts, die mit dem Konzept eines Ethnic Cleansing durch die Gegend laufen. Und man muss es auf beiden Seiten gleichwertig betrachten und bekämpfen, diese Idee. Aber dazu brauche ich nicht den Genozidbegriff, weil auch Ethnic Cleansing ist strafbar. Ich habe ein illegales Besatzungsregime in der Westbank. Das ist ein gutes Wort. Ich muss nicht ständig... Und das Problem von dem Apartheid-Begriff, ich benutze den für die Westbank manchmal auch, aber nur für die Westbank. Und also Gaza ist nochmal so was ganz Kompliziertes. Weil da hast du keine Juden da drin, ne? Du hast keine Israelis drin. Also das entspricht gar nicht dem Apartheid als Rechtsbegriff. Das Problem von dem Begriff Apartheid ist ein ganz simples. Es ist einerseits mittlerweile ein Rechtsbegriff. Einerseits. Aber es ist andererseits ein Begriff, den jeder, der ihn hört und jede, die ihn hört, mit Südafrika verbindet. Und der Vergleich mit Südafrika ist aber völliger Quatsch. In Südafrika geht es darum, dass Weiße aus England und sonst wo, aus Holland und sonst wo dahin gegangen sind und dieses Land für sich erobert haben und die einheimische Bevölkerung unterdrückt hat. Ohne eine Beziehung zu diesem Land zu haben, wenn wir über Israel reden, ist das anders. Deswegen ist diese ganze Vergleichsebene mit Südafrika einfach nicht hilfreich, weil sie überhaupt nichts dazu beiträgt, diesen Konflikt zu lösen. Und das Problem ist, dass es, wenn es um Sprache geht, immer um symbolische Dimensionen geht und darum, was die Leute verstehen. Nicht nur, was ich sagen will oder was ich behaupte, sagen zu wollen, sondern was die Leute verstehen. Und wenn die Leute Südafrika, Apartheid hören, dann verstehen sie Südafrika. Und dann sind sie auf dem Holzweg. Und deswegen ist der Begriff nicht hilfreich. Aber du hast natürlich völlig recht, es braucht Begriffe.
Okay, lass mal das jetzt einmal so stehen, damit wir auch noch Zeit haben für Fragen und Statements aus dem Publikum. Die Heike wird mit einem Mikrofon durchgehen, weil wir zeichnen das Ganze für das Archiv auch auf, sodass man das dann auch im Raum gescheit hört. Ihr seid auch sehr herzlich dazu eingeladen, kurz zu sagen, wer ihr seid. Jetzt schau ich mal, ob ich irgendeine Wortmeldung sehe.